Nackt im Aquarium. Wir sind nackt im Aquarium. Wir zeigen uns hier, obwohl wir gar nicht gesehen werden, zumindest nicht von vielen Leuten. Und trotzdem entblättern wir uns, wir entblößen uns, wir geben was frei. Wir haben unsere Scham nicht so richtig bedeckt, denn die ist nicht nur am Geschlechtsteil, die ist auch anderswo, diese Scham. Und letztlich ist eine Frage, was eigentlich Scham bedeutet. Ich habe mit Katrin Schröder zusammengestanden und sie sagte so beiläufig, ach na hier mit der ganzen Sache, das hat alles was mit Schamabwehr zu tun. Wie bitte? Schamabwehr? Was ist das eigentlich? Und schwupps hat sie bei mir ein Türchen geöffnet und bin ich wieder ein Stück weitergekommen und sie hat mein Bewusstsein erweitert, die wunderbare Katrin Schröder, und jetzt ist sie hier. Hallo Katrin.
Ja, guten Morgen. Also jetzt beschäme mich mal nicht. Ne? Also ich denke, wir sollten mal einen Raum der Würde öffnen. Ich bin jetzt in einer Position, wo du mich interviewst.
Ja, das ist eigenartig.
Das ist ganz eigenartig. Ich denke, wir beide sind so welche, die sich die Position, die andere Position gesucht haben. Ja. Um selber nicht beschämt zu werden, um auch gut die eigene Würde zu halten.
Ach so, das ist ein taktisches Ding. Aber ja, darf ich dir ganz kurz mal ein Geständnis machen, was sie hoffentlich nicht beschämt, vielleicht aber doch. Ich habe nach Jahren erst gecheckt, also glaube gecheckt zu haben, so ganz gecheckt hat man ja, also weiß ich nicht, nackt im Aquarium, Nia, naja, weil die hier ist so eine Scheibe und da stehen halt die beiden Frauen oder manchmal sind auch mehr, stehen halt nackt im Aquarium. Ja. Mehr habe ich mir nicht Gedanken darüber gemacht, aber seit ich mich mit dem Thema Scham beschäftige, habe ich erst gecheckt, was du, der Titel kommt ja sicher von dir, ne? Woher das kommt, nackt im Aquarium. Ja. So, also es hat das was mit Scham zu tun, oder?
Ja, es hat was mit Scham zu tun, es hat was mit Schamabwehr zu tun und es hat was mit der Geschichte des Feminismus, es hat was mit Emanzipation zu tun. Ne? Wir sind ja eine explizit feministische Sendung und wir haben ja 2002 angefangen und dann gab es dieses Thema, ja, wie heißen wir denn jetzt und wie nennen wir uns? Und irgendwann waren wir so entnervt und haben festgestellt, dass wir mit diesem Thema, also gerade in den Nullerjahren war Feminismus jetzt wirklich nicht hoffähig, ne? Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du vielleicht nicht so, aber viele, die im feministischen Bereich unterwegs waren, Feminismus hatte damals so einen Makel, so ein bisschen eine kleine Beschämung. Und wir haben festgestellt, wenn wir uns öffentlich machen mit diesem Thema, wenn wir uns sozusagen damit nackt machen und auch bekennen, dann machen wir uns natürlich auch angreifbar. Und stehen so ein bisschen entblößt vor der Welt, auch wenn wir nicht gesehen werden. Ne? Und das war so eine interessante Auseinandersetzung, wo ich bis heute auch sage, ja, das ist so. Auch wenn Feminismus jetzt ein bisschen hoffähiger geworden ist, wenn es leichter ist, darüber zu sprechen, gehört es immer noch dazu. Also mich als Feministin zu outen, ist manchmal auch ein bisschen schambesetzt.
Vielleicht auch, was ein Kampf ist und im Krieg wird ja oft die Scham verletzt. Also ich würde mal sagen, es ist ein Machtkampf, auch wenn der sich nicht so anfühlt, ob es so ein kalter Krieg ist, aber es ist ja tatsächlich eine Auseinandersetzung und ein Ringen um Macht. Also nicht nur um, wie wir sprechen und mal so ein bisschen Gleichberechtigung, mal so ein bisschen, ne? Aber es geht ja ganz klar um Machtstrukturen.
Es geht ganz klar um Herrschaft. Mhm. Ne? Und also ist eine Vermutung, warum dich dieses Thema auch so elektrisiert hat, wie es mich bekommt, elektrisiert dieses Thema Scham, weil es was mit Menschenwürde zu tun hat, weil es etwas zu tun hat mit dem Kampf um Gleichberechtigung, um Menschlichkeit, um ein gutes Miteinander. Ne? Also wir beide kommen aus dieser Projektkultur, die explizit damit zu tun hat, Veränderungen in dieser Welt auch mit zu bewirken, also wirksam zu sein und damit gleichzeitig aber auch Herrschaftsstrukturen in Frage zu stellen. Und dann, das ist so diese eine Seite. Und die andere Seite ist, wenn ich mich mit Scham beschäftige, beschäftige ich mich mit mir ganz existenziell, mit mir ganz alleine, mit meiner eigenen Schamgeschichte.
Kann unangenehm werden, oder?
Das tut richtig weh. Also Scham ist ja auch etwas, was weh tut, was wirklich Schmerzen bereitet. Also ich vermute mal, dass du dich in den letzten Wochen, wenn du dich mit diesem Thema, wenn dich das gekriegt hat, dann ist ja ein großes Thema da drin, wie sieht's denn aus mit meiner eigenen Schamgeschichte? Ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass Scham ungefähr mit 2,5 vermittelt wird, auch als so eine Form von kultureller Ordnung. Ne? Also ein Kind setzt sich damit auseinander, wird mit Regeln und Normen konfrontiert und daraus kann es sehr wachsen und sich entwickeln. Und im Laufe der Geschichte wird es immer mit mehr Normen und Werten konfrontiert und die können sozusagen gut reguliert werden oder nicht gut reguliert werden. Aber wir beide sind beide durch mindestens diverse Beschämungsinstanzen gegangen, zum Beispiel Schule.
Geh in die Ecke und schäm dich, sogar im Kindergarten.
Kindergarten, ja. Genau. Geh vor die Tür, ne, und so weiter. Und das macht was. Das sitzt. Und ich weiß nicht, was dir so eingefallen ist. Ich würde das auch nicht öffentlich entblößen. Aber man merkt, in der Auseinandersetzung mit Scham, das geht tief, das geht richtig tief und das ist körperlich.
Ja. Wollen wir mal versuchen einzugrenzen, was Scham bedeutet, vielleicht auch ganz wertfrei, weil Scham ist ja erstmal per se nichts Schlechtes, nee, sondern eines der wichtigsten Gefühle, ja, wie ich finde, wie ich gelernt habe, für den Gruppenzusammenhalt. Also Scham ist notwendig, damit Gruppen ihren Zusammenhalt nicht verlieren. Das sind so gemeinsame Normen und Werte, die angenommen sind. Genau. Und ich möchte eigentlich da, um dazuzugehören, nicht dagegen verstoßen.
Genau.
Im Unterschied zu Schuld. Also wenn ich beschämt werde, habe ich nicht unbedingt Schuld auf mich geladen. Ich habe niemanden geschädigt, sondern das ist ein ganz individuelles Gefühl und ich kann dadurch auch beschämt werden oder ich beschäme mich selbst.
Ja, Schuld ist etwas, was ein bisschen später kommt. Ne? Also es ist eher so, also sozusagen, wenn ich schuldhaft Taten begehe, ne, dann das ist ja dann eher so in Richtung Pubertät. Ne? Und dieses mit dem Thema der Zugehörigkeit, Verbundenheit, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Wir suchen uns alle Orte, wo wir in Verbindung sind, wo wir angenommen sind, wo wir zugehörig sind. Also eines der ersten Orte im Leben von Menschen ist natürlich in irgendeiner Art und Weise der familiäre Kontext, ne, die Herkunft, die Zugehörigkeit. Und dann versuchen wir, Menschen zu finden, die mit uns auch Werte teilen. Ne? Und dann stellen wir Zugehörigkeit her.
Also Scham als Torwächter der Würde, das hat mir gut gefallen als Zitat, Torwächter der Würde.
Ja. Um oder auch die Hüterin der Würde.
Hüterin der Würde.
Ja, also das ist in dem Moment, wenn meine Schamgrenzen verletzt werden, also das ist was ich mir als wirklich großen Lehrsatz aus der Auseinandersetzung mitgenommen habe, in dem Moment, wo meine Scham verletzt wird, braucht es jemanden, der meine Würde wiederherstellt. Eine andere Person, die mich sozusagen wieder groß macht, die sagt, hey, du bist in Ordnung. Bei Scham ist ein Gefühl, wo ich ganz klein werde.
Ja, aber trotzdem nochmal, ich würde das trotzdem nochmal eingrenzen, nochmal zu fassen, weil ich habe auch, als ich mich in der letzten Zeit damit beschäftigt habe und mit Leuten darüber gesprochen habe, war mir davon, was ist es denn nun eigentlich? Es war immer noch nicht so richtig klar, was dieses Schamgefühl eigentlich ist. Und was mir gut gefallen hat, ist, um es einfach auf den Punkt zu bringen, der Konflikt zwischen dem Ich und dem Ich-Ideal, also wie ich bin, glaube zu sein, und dem, was ich sein möchte, dass da ein Konflikt entsteht und dass ich da mich für schäme. Ist das ein Teil auch von Scham, dass das Eigenbild, was ich von mir habe, der Anspruch nicht damit sich überschneidet?
Also ich denke, das ist ein Teil von Scham. Ne? Also ich glaube, dass Scham vielfältiger ist, weil das ist ja sozusagen eher dieses Thema der Identitätsscham. Ne? Also das heißt, meine eigene Identität wird sozusagen in Frage gestellt. Ne? Also das, was ich mir als ein Ich-Bild aufgebaut habe. Und dann gibt es aber auch die, ich glaube, das ist viel tragischer häufig, ist diese existenzielle Scham. Also dieses Gefühl, einfach nicht erwünscht zu sein. So, aus welchen Gründen auch immer. Und das triggert häufig an so ein Traumagedächtnis an, weil es eben einfach im selben Hirnareal verarbeitet wird.
Also in diesem orbitofrontalen Kortex, so über den Stirnlappen, über den Augen, ich will gesehen werden. Und wenn man sich schämt, ist ja so, dass man da im Boden versinkt und die Augen zumacht, rot
es,
wird.
Im Grunde genommen reagiert der Mandelkern. Also dieser Teil des Reptilienhirns, der reagiert, wenn ich in den Boden versinke. Also es ist wirklich existenziell. Das heißt, unser Gehirn stuft die Situation als eine totale Gefahr ein. So, ne? Also das kennt man so. Also dieses, ich weiß nicht, ob du es
erleben genau,
kennst. Ja, so klar. Dieses, es lässt sich nicht mehr über den Verstand steuern. Ne? Das heißt, eigentlich wollen wir der Situation entfliehen. Ne? Also manche kennen das so in Abweifungen vielleicht von Prüfungssituationen. Ne? Ich werde vorgeführt. Ne? Also das heißt, Adrenalin wird ausgeschüttet, nur Adrenalin wird ausgeschüttet und das Herzschlag geht hoch, ne? Und Blutgefäße dehnen sich aus und das Blutvolumen nimmt zu und Körpertemperatur nimmt ab und es kommt zu diesen Symptomen wie Erröten, Herzklopfen, Zittern, Schwitzen und eigentlich denkt mein ganzes System Gefahr.
Aber das geht ja nicht einher. Also eigentlich sind ja hochintelligente, souveräne Menschen, die eigentlich die Situation voll unter Kontrolle haben müssten, aus rein objektiven Gründen. Und trotzdem, obwohl es objektiv keinen Grund gibt, schämen sie sich, vor Leuten zu sprechen, irgendwie in einer komischen Situation, wo das genau, was du beschreibst, passiert. Und ich denke,
Das haben wir ja ganz häufig hier im Studio, weißt du? Ja. Also wenn du, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber viele Gäste und Gästinnen, also ich kenne das bei uns jetzt hier in der Situation, deswegen meinte ich, wir haben uns diese Position gesucht, weil wir hier souverän sind. Es ist unser sicherer Ort.
Ja. Ach, wir sind eigentlich Hosenschisser.
Ja, vermutlich.
Ach so.
Und also mir geht es so, ich kann gut das hier im Studio machen. Für mich, mir fällt es total schwer, wenn es gleichzeitig in die Sichtbarkeit kommt, weißt du? So, wir haben, ich weiß, es gab mal eine Situation, da musste ich im Rathaus spontan einen Vortrag halten zum Thema Trauma und dann dachte ich, wie kriege ich das hin? Und dann habe ich mit meiner Radiokollegin Sabine, haben wir einfach diesen Kunstgriff gemacht und haben gesagt, okay, wir schaffen uns ein virtuelles Studio.
Die super souveräne Katrin Schröder, die ja. Also die mich immer umhaut und ja. und die hat dann wirklich, du hast dann wirklich
das kann ich schwer
Angst
aushalten.
Oder
nö, das ist eine Situation, die ich nicht gut kompensieren kann und das weiß ich von mir. Hm. Ne? Das heißt, ich muss trotz alledem, und das kommt einfach aus dieser traumasensiblen Arbeit, wir müssen immer schauen, dass wir einen sicheren Ort schaffen. Ne? Wie schaffen wir das? Und das machen wir ja jetzt hier im Studio zum Beispiel auch. Ne? Wenn du einen Gast hast, ne, holst du den vorher erstmal rein und machst erstmal so ein bisschen, ne, so ein bisschen freundliche Worte, Vertrauen, Verbindung herstellen und sagen, hey, hier ist keine Gefahr, es ist alles in Ordnung und ich gehe davon aus, dass du nicht vorhast, dein Gegenüber zu beschämen, so, also sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen und der anderen Person den Raum lässt, sich zu entfalten, wo sie selber entscheiden kann, wie viel meiner Schamgrenzen lege ich offen. Und ich glaube, darum geht's. Halt häufig in dieser Interaktion mit anderen Menschen, sich in dem Moment, wo ich mir meiner eigenen Scham bewusst bin, meiner eigenen Schamgrenzen bewusst bin, dann habe ich natürlich auch einen ganz anderen Blick auf die andere Person. Weißt du, ich nehme viel schneller wahr, wenn bei dir jetzt anfängt, was zu flattern, dass ich dir zu nahe getreten bin zum Beispiel.
Sind das dann diese Spiegelneuronen, Fremdscham,
ja,
Empathie,
genau.
Also dieses Mitfühlen, sich reinversetzen können, was ja, finde ich, also etwas extrem Faszinierendes. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich das auch spüren kann?
Ja, also da wird ja viel diskutiert über diese Spiegelneuronen. Ich denke, das ist ja auch dieses Thema Fremdscham. Hm. Ne, warum sind wir manchmal nicht handlungsfähig, wenn wir sogenannte Fremdscham erleben? Das hat was damit zu tun, dass unsere Spiegelneuronen feuern und wir einfach nicht handlungsfähig sind. Ne? Du fühlst dich dann selber so wie die andere Person.
Schwer erklärbar, oder?
Ja, aber du kennst das ja.
Oder? Ja, na klar, ich fange dann an mit zu stottern oder mit, ich übernehme das dann. Total eigenartig.
Ja, oder wir haben das ja auch in Gruppensituationen. Ne? Ich meine, wir kennen das ja hier auch aus der Projektarbeit. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir auf einmal Scham empfinden, obwohl eine andere Person sich äußert oder sich nicht äußert. Und wir denken, ach, jetzt müssten wir was tun, aber kriegen es nicht hin.
Also diese unangenehme Situation, betretenes Schweigen, betretenes Schweigen oder was ist hier gerade, wir versuchen es dann irgendwie zu umschreiben, aber eigentlich ist es Scham.
Ja. Würde ich schon sagen. Und es bräuchte in dem Moment eine andere Person, die sagt so, jetzt gehen wir wieder alle in einen erwachsenen Zustand und sind handlungsfähig. Und es geht nicht um uns in unserer Grundexistenz als Menschen, sondern es geht gerade um eine Sachebene. Und das ist schwer zu handeln. Das ist auch immer so eine große Gefahr in Gruppenprozessen.
Wir reden über Scham mit Katrin Schröder und wir reden auch über toxische Scham, die Funktion von Scham. Wir können uns dem Thema nur annähern. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, hat das wieder Türen geöffnet und eine Entdeckungsreise beginnt, wenn man das unter diesem Aspekt sieht. Was ist eigentlich Scham? Was bedeutet Scham? Und was ist toxische Scham? Was ist Schamabwehr? Absolut faszinierend, oder?
Absolut faszinierend. Und als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, hatte das eigentlich den Hintergrund, dass ich mich mit transgenerationaler Traumatisierung beschäftigt habe. Und im Zuge dessen ging es um das Thema Würde in der Psychotherapie. Also wie kann ich als Therapeutin einen Raum der Würde herstellen, dass bestimmte, ne, einen Raum der Ethik, dass zum Beispiel Beschämung nicht passieren kann. Das ist ein Thema, was tatsächlich die Psychotherapie relativ spät aufgegriffen hat. Mhm. Es gab da vor ein paar Jahren von der Luise Rettemann, einer der bekanntesten Traumatherapeutinnen in Deutschland, hier in Erfurt einen sehr interessanten Vortrag dazu. Und das war so dieser eine Strang. Und dann habe ich mich vor ein paar Jahren mit dem Thema Würde und Scham beschäftigt. Und dann dachte ich, das ist ja total verrückt. Das passt irgendwie zusammen. Ich bin ja als junge Frau in der Wendezeit in die Frauenbewegung sozialisiert und da natürlich so in so ein Mischkonzept zwischen Ost- und Westfrauenbewegung. Und die Grundlagenliteratur der zweiten Feminismuswelle ist natürlich die westlich sozialisierte. Und da gibt's ein ganz zentrales Werk in der aus den 70ern, ist, das heißt Die Scham ist vorbei, von Anja Meulenbelt. So ein ganz, wirklich so ein Klassiker der Frauenbewegung, wo es um diese Auseinandersetzung Auseinandersetzung geht zwischen, also was heißt denn das Patriarchat um uns in uns? Ne? Und was, das heißt, die Frauenbewegung der 70er, 80er hatte das Thema Scham schon ganz zentral auf dem Schirm. Ne? Und auch die Aufarbeitung darin. Und dann habe ich gedacht, ja, wie verrückt, dass ich das auch in mir so abgetrennt habe. Ne? Das eine ist sozusagen Frauenbewegung, das andere ist Scham-Auseinandersetzung. Und was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Und als ja so ein bisschen so mit anarchistischen Ideen Vertraute und in der Auseinandersetzung kommt noch das Thema Herrschaft dazu. Und einfach zu sagen, ja, und wie installieren wir Herrschaft und wie wird Macht installiert und wie können wir das in Frage stellen und wie funktioniert das mit der Zugehörigkeit? Und in diesem Jahr, ja, mit Corona, habe ich gemerkt, gerade so im ersten halben Jahr durch die Verunmöglichung von intensiver Beziehungskultur und von Verbundenheit und von Ausschluss war dieses Thema auf einmal wieder da. Ne? Wie Individualisierung von Scham und Schuld und also so, es ist eine Riesengemengelage, die einfach total spannend ist.
Ja, wir wollen uns mal langsam rantasten, um das auch plastisch zu machen. Nicht die subtilen Formen, die versteckten Formen, sondern mal ganz offensichtlich, dass Beschämungsrituale aggressiv machen, toxische Scham hervorrufen. Beste Beispiel Militär, da kann man sich's gut vorstellen. Da sind ja Beschämungsrituale, gehören ja dazu, um im Grunde nicht nur Menschen gefügig zu machen, Soldatinnen und Soldaten, sondern auch sie aggressiv zu machen. Das heißt, dauernde Beschämung führt zu toxischer Scham und zu Aggressivität wird also dann auch genutzt.
Und gleichzeitig die andere Seite dessen ist, dass sexualisierte Kriegsgewalt das zentrale Kriegsmittel ist.
Zentrale Kriegsmittel, ja. Um nicht nur die Frauen zu beschämen, genau. Sondern die Gesellschaft und
Und das ist nachhaltig. Also das ist ja auch nachgewiesen, spätestens nach der Auseinandersetzung um den Krieg in Jugoslawien, dass das einfach ein zentrales Stilmittel, kann man nicht sagen, also eine zentrale Methode von Krieg ist. Und das schon seit Hunderten von Jahren und dass sich das aber einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach perfektioniert hat, weil das sexualisierte Kriegsgewalt beschämt Kulturen nachhaltig bis in viele Generationen.
Also das wird weitergegeben, auch möglicherweise genetisch, oder?
Nicht genetisch, sondern es ist einfach eine Erfahrung. Es ist eine Erfahrung von, also A, passiert natürlich eine Demütigung der Frauen, aber damit auch der Männer, ne? Das heißt, und es führt zu Ausschluss. Es führt zu Ausschluss und es führt natürlich zu einer inneren, also sexualisierte Kriegsgewalt führt zu einer nachhaltigen Vernichtung von eigener Würde. Es sind zutiefste Würdeverletzungen, ne? Und wenn, also, und da reden wir gar nicht mal, also, ne, wir reden über Vergewaltigungen, wir reden natürlich über Kinder, die darin auch entstanden sind. Wir haben das in Deutschland auch erst gerade in der Aufarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, diese sogenannten Soldatenkinder.
Ja. Also ein Würdekiller par excellence, der killt die Würde und das beschädigt das Schamgefühl.
Und damit natürlich auch zutiefst das Selbst.
Ne? Trotzdem nochmal, weil es jetzt immer so alles so negativ klingt mit Schamverletzung. Ja. Trotzdem, weil wenn man jetzt sagt, Scham macht uns moralisch ansprechbar, können wir uns darauf einigen?
Da können wir uns total drauf einigen und ich meine, wir merken das ja auch bei uns. Also Scham macht etwas, eröffnet wirklich einen großen Raum. Also im Rahmen von Menschlichkeit und Würde. Ja.
Also das groß. Unterscheidet uns vielleicht auch von Tieren. Ich weiß nicht, ob sich Tiere schämen können, aber das ist immer so blöd mit den Vergleichen Mensch und Tier. Aber zumindest als gesellschaftliche Wesen ist, damit wir gesellschaftliche Wesen sind, ist Scham elementar?
Ich denke, es gehört dazu, um kulturell miteinander zu klären, wie gehören wir zusammen, ja? Also wie funktioniert Gesellschaft? Jede Gesellschaft hat ihre eigene Schamkultur und ihre eigenen Ausgrenzungsmechanismen, ne? Ich meine, wenn wir uns anschauen über die Jahre, also gibt es ja immer so Personengruppen, die ausgegrenzt werden, die sozusagen einer kollektiven Schamabwehr dienen, ja? Also, weiß nicht, ne?
Der Pranger.
Der Pranger war existenziell, ja, im Mittelalter, ne? Natürlich. Und ist Menschen zu bespucken, ist eines der, ne, ist sehr.
Also das heißt, das bedeutet auch, da werden auch Normen und Grenzen festgelegt durch Beschämungsaktionen von anderen und sagen, guck mal, wenn du nicht so enden willst du so sein? Nein.
Also was haben wir in unserer Gesellschaft noch? Was fällt dir spontan ein? Ja, also
Presse? Die Medien, die können auch als auch im positiven Sinne Leute, also Politikerinnen und Politiker, Leute zu beschämen, sagen, oh, guckt euch das mal an. Das ist ja zwar nicht gegen Recht verstoßen, aber ist das moralisch vertretbar? Also Ja. Beschämung, also ich versuche es mal auch positiv zu wenden, dass auch Beschämungsaktionen auch was Konstruktives sein können.
Sie können auch tatsächlich zu einer machtvollen Position gehen. Also sehen wir die Frauenbewegung, ne? Also die Auseinandersetzung, die feministische Auseinandersetzung der letzten, sagen wir mal, letzten über 100 Jahre, ja, dass das Frauenwahlrecht überhaupt eingeführt worden ist, hat etwas damit zu tun, ne? Dass da sind ja auch Schamgrenzen überschritten worden.
Ja, also ich denke jetzt an Greta Thunberg, die sagt ja hier, schämt euch, shame on you, und in der MeToo-Bewegung waren das ja ganz klare Beschämungsaktionen als Gegenwehr gegen sexualisierte Gewalt. Das hat dann auch so ein Regulativ?
Ja, oder jetzt, wenn ich mir die ganze aktuelle Debatte anschaue zu die Colonize, ja, also zu was hat Kolonialisierung angerichtet? Hm. Ne? Also da finde ich, da wird noch einiges an Schamkultur und Schamdebatte irgendwie passieren müssen.
Jetzt sind wir wahrscheinlich schon wieder bei kollektiver Scham, die ja auch wahrscheinlich nicht unwichtig ist, denn wir haben ja die Scham der Nazi-Zeit, der Massenvernichtung, der unglaublichen Menschheitsverbrechen haben wir irgendwie geerbt. Ja. Also ich habe das Gefühl, ich schäme mich dafür. Ich habe aber damit gar nichts zu tun. Es war doch also wieder, aber trotzdem gibt es sowas wie eine kollektive Scham der Deutschen.
Ja, und so, ich denke,
oder der dieser Generation.
Und es hat aber, es macht auch handlungsfähig. Weißt du, ich bin in Weimar groß geworden. Ne? Das heißt, ich bin immer in Auseinandersetzungen und in Angesicht vom Buchenwald groß geworden. Ne? Das hat mich geprägt. Das hat mich zutiefst geprägt. Und ich bin aber auch tatsächlich mit dem Solidaritätsbegriff groß geworden. Ne? Du ja auch. Und für mich hat der Begriff der Solidarität immer noch eine sehr positive Komponente, ne? Also auch wenn die Auseinandersetzung damals vielleicht eine andere war. Und ich merke bis heute, dass das Thema Nationalsozialismus mich berührt, dass mich, ne, dass die meine eigene Auseinandersetzung als Kind und in meiner Jugend das Thema die Konfrontation mit Buchenwald bei mir Spuren hinterlassen hat. Ich habe zum Beispiel in der Wendezeit, nach der Wendezeit gab es damals so antifaschistische Workcamps, ne? Also um das auch zu kompensieren, weißt du? Also ich glaube, Menschen tun etwas, weil sie berührt sind und bringen damit auch was in Bewegung.
Trotzdem nochmal zu dieser kollektiven Schuld. Muss ja was mit Gruppenidentität zu tun haben, dass wir uns für die Verbrechen der Nazis schämen. Wir könnten doch sagen, hat damit uns gar nichts zu tun. Also erstens sind wir keine Nazis, zweitens sind wir Antifaschistinnen, drittens haben wir da noch gar nicht gelebt und viertens fühlen wir uns überhaupt gar nicht so deutsch. Und überhaupt würden mir jetzt noch mehr Dinge einfallen, um zu sagen, also sich abzugrenzen, sich eben nicht zu schämen. Und trotzdem gibt es sowas wie ein Schamgefühl, ein kollektives Schamgefühl, sich zu schämen für dieses Menschheitsverbrechen, für diese Massenvernichtung, für das Unsagbare eigentlich.
Ich denke, was ist das? Es hat uns, es berührt uns. Ne? Also der Stefan Marx, einer der intensiv zu diesem Thema Menschenwürde und Scham gearbeitet hat, der hat gesagt, er ist auf dieses Thema gekommen, er ist Sozialwissenschaftler Ende der 90er, als es darum ging, Umfragen, also Fragen, Menschen Fragen zu stellen, wie sie als normale, also nicht Mittäter, sondern als normale Menschen den Nationalsozialismus erlebt haben. Und die Interviewer, die die Interviews geführt haben, sind ganz tief in Beschämungsprozesse hineingekommen. Einfach nur durch die Interviewführung. Und
das waren aber, welche Generation war
das? Das war jetzt so wahrscheinlich unsere Generation.
Ah, okay.
Ne? Und das hat ihn zum einem tieferen Nachdenken gebracht, sich mit genau dieser Geschichte auseinanderzusetzen und auch zu seiner Forschung bewegt.
Ich verstehe das trotzdem nicht, wie das zustande, wie sind das denn gemeinsame Normen, Werte, Moralvorstellungen, die wir mitbekommen haben und die verletzt werden, weil das ein Identitätsgefühl ist, ich gehöre zu dieser Gruppe, ich habe damit was zu tun, ich habe mit in diesem gesellschaftlichen Konstrukt dadurch was irgendwie eine Schuld geerbt, oder aber kann man eine Schuld überhaupt erben? Also das ist eigenartig und ich kann diese Schuld auch nicht ablegen, ich kann mich weder entschuldigen, ich kann nicht schuldfrei gesprochen werden, die Scham, die bleibt.
Also ich denke, es sind ja auch Muster. Ich würde es heute bezeichnen, als es sind transgenerationale Muster, die vererbt werden. Ne? Und die Frage ist ja immer, also wenn man zum Beispiel systemisch arbeitet, wieso entsteht sowas im Raum? Ja? Wieso kann ich sowas wahrnehmen? Ne? Und das ist so diese eine Seite. Die andere ist, also wenn wir jetzt mal ganz banal davon ausgehen, dass wir sozusagen mehr oder weniger in den Eierstöcken unserer Großmütter schon verortet waren, dann haben wir natürlich...
Ist das Kriegstrauma da schon drin?
Haben wir das Thema drin stecken. Ne? Und wenn wir heute schauen, also ich frage zum Beispiel in der Arbeit immer, gibt es in der Familie Migrationsfluchterfahrungen nach 45? Das prägt Familiensysteme, ne? Das prägt Haltung, das wissen wir auch. Oder... Ich finde es jetzt gerade zum Beispiel ganz interessant, durch die existenziell, also es ist, auch wenn es jetzt bei uns nicht wirklich existenziell ist, weil wir alle unseren Dach über dem Kopf haben und so weiter, weil wir hier in Europa privilegiert sind, trotz alledem werden Muster in uns aktiviert aufgrund von Corona, weil es eine Situation ist, die uns keinen Ausweg zeigt. Und da, wenn ich dann zum Beispiel nachfrage, okay, wie hat denn das Familiensystem die Wendezeit überlebt oder wie hat denn das Familiensystem nach 45 Fluchterfahrungen oder Integrationserfahrungen erlebt, dann zeigen sich manchmal Muster.
Transgenerative Muster, vielleicht manchmal auch hilfreich, mit den Großeltern, mit den Eltern zu sprechen, offen, wenn so solche Gespräche möglich sind, kann sowas auch gut sein für eine Erkenntnis?
Ich denke schon und ich denke auch für die eigene Schamkultur, weil die ja tatsächlich viel, also klar hier im Osten nochmal sehr viel im kollektiven Erziehungsrahmen, aber schon auch familiär verortet wird, ne? Also worauf wurden Schamabwehr hingewiesen in meiner Familie, ja? Was war sozusagen nicht anständig,
ne? Anstand. Anstand, Würde, Moral, das tut man nicht.
Das tut man nicht. Trampen tut man nicht zum Beispiel.
Wieso, wo steht denn das, dass man das nicht tut?
Das ist eben so. Familiäre Tradition.
Das macht man
weil
nicht.
Weil dann wird man ausgegrenzt. Weißt du, das ist ja die Erfahrung.
Deswegen braucht es auch nicht die Erklärung und die Antwort auf die Frage, wo das eigentlich steht und wer das festgelegt hat. Nee, das ist so. Ansonsten wirst du beschämt. Das ist das Argument schlechthin.
Genau, das ist so wie wenn wir hier im Radio, ne, wir haben auch bestimmte Werte und Normen für uns erarbeitet. Und ich würde mal sagen, so als sich verändernde Organisation wird sich das auch weiterhin verändern. Aber wir haben so ein paar Werte. Ne? Also zum Beispiel sexistisches Verhalten ist nicht erwünscht, ne? Oder rassistisches Verhalten ist nicht erwünscht. Das sind ja alles erarbeitete Kontexte aus den letzten Jahren. Weißt du, vor 30 Jahren wäre es vielleicht noch ganz anders gewesen.
Ja. Wir sind radiofrei. Das ist eine Gruppe, eine Gruppenidentität. Und eine von dieser Gruppe ist Katrin Schröder und ich glaube ich auch. Und über Gruppenidentität, Schamabwehr, toxische Scham, Schuld haben wir gesprochen. Wir versuchen uns dem Thema anzunähern. Was ist eigentlich Schamabwehr? Also kann man ja ein bisschen erkennen, wenn Menschen ständig mit Zynismus, mit Sarkasmus reagieren, alles weglachen. Man kann ja Dinge weglachen, natürlich Scham weglachen. Ich habe mich manchmal gefragt, warum fängt der jetzt so komisch, fast manisch an zu lachen, wenn ein bestimmtes Thema kommt? So also laut, so unnatürliche Sachen, was mir wiederum unangenehm war. Und jetzt checke ich so ein bisschen oder habe eine Ahnung davon, dass wenn eine Schamabwehr passiert, dann möglicherweise Zynismus, auch Besserwisserei und Abwertung des anderen passiert. Ist das so kurz zusammengefasst, holzschnittartig, das, was Schamabwehr sein könnte?
Also würde ich sagen, das sind einige Aspekte davon und ich denke, so ein beliebtes Mittel bei Intellektuellen, da können wir uns ja nicht ausnehmen, ist dem anderen sozusagen Inkompetenz vor die Nase zu halten. Ne? Das geht richtig gut.
Moralische also Überlegenheit.
Moralische Überlegenheit oder ne, wir reden ja heute über Klassismus. Also da haben wir das viel in der Debatte. Das heißt, wenn ich keinen intellektuellen Zugang habe oder familiär hatte in meiner Herkunft, ne, aus einer anderen Klasse komme und dann studiere, dann, also ne, ich finde, die Universität ist zum Beispiel oder bestimmte Bildungseinrichtungen sind so elitär, da komme ich ganz schnell in die Beschämung.
Ach so, weil ich komme ja von unten.
No, genau.
Und dann habe ich noch den Dialekt hier von aus dem Osten drin.
Genau.
Und dann werde ich beschämt.
Und das funktioniert sofort. Ja, das gibt ja so bestimmte Codes, die benutzt werden in Gruppen. Ne? Und gerade in der Bildungselite haben wir das ganz viel.
Kann das sein, dass die Beschämung auch in dem Ost-West, in der Ost-West-Beziehung eine große Rolle spielt? Das auch möglicherweise auch Dinge erklärt. Also jetzt mal die eine Seite ist Wahlverhalten, aber auch warum diese Ost-West-Trennung immer noch so da ist und möglicherweise auch generativ weitergegeben wird?
Also bin ich mir relativ sicher, dass das, also ich weiß, da gibt es schon auch ein bisschen Literatur dazu. Es ist, also ne, diese Scham- und Menschenwürde-Diskussion ist ja auch tatsächlich wieder, wenn ich es mir anschaue, ist tatsächlich auch wieder so ein West-Diskurs. Ne? Mhm. Und es ist wird wenig diskutiert im Ost-West-Kontext, ebenso wie das Thema transgenerationale Traumaweitergabe auch nicht. Ich denke, da ist noch einiges zu tun, weil es macht ja, also ich kenne ja von vielen Leuten, die in den Westen gegangen sind, die sich einfach den Dialekt komplett abgewöhnt haben.
Weil sie sich geschämt haben. Ja. Dialekt wegtrainiert.
Ja. Es ist ein Überlebensmechanismus.
Ist eigentlich schräg, oder?
Ja, aber es funktioniert natürlich, weil ein bestimmter Dialekt wird eben mit nicht klug sein zum Beispiel verbunden.
Oder nicht einer bestimmten Klasse zugehörig, also, oder nicht zur Gruppe dazugehörig. Das ist ein Ostdeutscher. Ja. Oder es ist das ist einfach eine Form der Beschämung, der gar nicht mal einen realen Hintergrund unbedingt haben muss, aber trotzdem sind das.
Es funktioniert, das sind ja so diese Codes, die dann laufen. Dann ein anderer Punkt wäre zum Beispiel dieses, das hatten wir letztens beim Thema häusliche Gewalt zum Beispiel, ne? Das läuft ja auch ganz viel über Beschämung. Na, dieses Würdeverlust, also.
Aufs Übelste, ja.
Ja, also die immer, also es werden sozusagen sowas wie Täter-Opfer-Verhältnisse hergestellt, ne? Und die Scham sitzt dann so tief, also dass Frauen ja eben auch häufig nicht anzeigen, ne? Das hat man ja so ein bisschen in der MeToo-Bewegung, die das ja ein bisschen aufgemacht hat für größere Kontexte, also jetzt ein bisschen raus aus dem häuslichen Kontext, sondern auch im Bereich Kunst, Kultur und so, ne?
Also trotzdem nochmal, weil sich ein Dialekt wegzutrainieren, ist ja noch keine Schamabwehr, oder?
Nö.
So diese Reaktion jetzt so mit in Aktion zu gehen, zynisch, sarkastisch zu sein, Dinge wegzulachen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen dranbleiben. Das können ja so Muster sein, die sich verfestigen, dass man dann nur noch so reagiert, nur noch mit Sarkasmus, nur noch ins Zynische geht, um sich zu schützen und das dann zu konditionieren. Also das ab und zu machen oder als Schutzreflex zu machen, das ist ja nichts dagegen zu sagen, aber können das auch Menschen konditionieren und so zur Haltung machen, um gar nichts an sich ranzulassen?
Also ich kenne einige.
Ja.
Also es scheint zu funktionieren. Es ist ja letztendlich, es ist ein Überlebensmechanismus, ne? den wir uns aus welchen Gründen auch immer wählen, um einfach eben tatsächlich diese verletzbare oder diese tiefe Verletzlichkeit nicht spüren zu müssen. Und ich weiß nicht, habe ich heute Morgen dran gedacht, kennst du diesen Film aus Anfang der 90er, Leolo?
Nee.
Also es ist so ein Film, der, ich finde, extrem gut Beschämungsgeschichte beschreibt. Also es geht auch um einen kleinen Jungen, der aus sehr schwierigen Verhältnissen, ich glaube in Kanada spielt, der kommt. Und da gibt es eine Situation, wo sein Bruder, so ein schmächtiger Kerl, gemobbt wird von so einer Straßengang und wirklich auch schwer misshandelt wird und kompensatorisch dann irgendwann anfängt zu trainieren und zu trainieren und zu trainieren und so ein richtig cooler Typ wird und dann kommt einer aus der, irgendwann begegnet er einem aus dieser Mobbing-Clique und damit ist die ganze Fassade weg, ne? Er schafft es, ihn wieder so zu beschämen, dass er wieder dieser kleine... Nur durch die Begegnung und ich glaube noch durch so einen Kontakt. Ich habe den Film lange nicht gesehen, aber der...
Wie heißt er nochmal?
Leolo.
Leolo,
ja, okay. Der ist also wirklich toll. Und was auch toll ist an diesem Film, wenn ich es aus heutiger Sicht schaue mit Thema Menschenwürde und Scham, dass der Leolo einem alten Mann begegnet, der ihm immer wieder die Würde gibt, der ihm mitteilt, du bist gut so, ich sehe dich. Ich sehe dich, ne? Und der ihn fördert und der ihn auch so schützt. Also das ist ein ganz, ganz berührender Film. Kann man mal rauskramen.
Nochmal zurück zum Thema Schamabwehr, wie die Mechanismen funktionieren. Also wenn diese toxische Scham entsteht, also ich werde ständig gedemütigt, spüre das und da wird es irgendwie, kippt's um und dann drehe ich es um. Ich delegiere es und versuche dann andere zu beschämen. Also ich projiziere meine Schamgefühle auf andere. Und da sind ja dann Sündenböcke ganz gut. Und andere, die möglicherweise schuld sind, kann das auch gesellschaftspolitisch eine Funktionsweise sein, dass Schamabwehr, toxische Scham dann auch möglicherweise zu Rassismus führt, zur Abwertung von anderen als Reflex von Schamabwehr? Oder ist das zu abwegig?
Nö, ich denke, das ist ganz normal. Also wie gesagt, jede Kultur hat ihre Eigenheiten darin. Kategorien, ne? Also früher, denke ich, sind, ne, also zum Beispiel Prostituierte oder transsexuelle Menschen sind, haben früher ganz viel der Schamabwehr gedient, so, ne? Es sind Menschen, die sozusagen, also, das heißt, ich einige mich als Gesellschaft, wer darf dazugehören, wer darf nicht dazugehören.
Ach, dann werden andere vorgeführt und ja, das ist
und
dann
ausgelacht, bloßgestellt und so weiter. Und also ich habe ja so eine Profession, die im Moment auch so ein bisschen der kollektiven Schamabwehr dient, habe ich den Eindruck. Das heißt, dass ich habe einen Berufsstand, also ich bin Heilpraktikerin unter anderem, der im Moment ganz häufig dafür benutzt wird, um vielleicht auch so Unsicherheiten abzuwehren oder um also so eine gewisse Bloßstellung zu machen. Und ich bin manchmal so ein bisschen, fühle mich manchmal tatsächlich beschämt und auch so ein bisschen traurig, weil ich denke, oh, ich habe doch einfach nur einen Beruf gewählt.
Aber warum hilft die Bloßstellung den anderen? Den Zusammenhang von Schamabwehr musst du mir nochmal erklären.
Na, ich weiß es auch nicht, ne? Ich bin da auch ein bisschen, ich würde mich da auch über Antworten freuen von anderen, weil ich da viel darüber nachdenke, weil es wenig Momente gibt, wenn wir jetzt mal im Sinne von Scham und Würde schauen, wo ich sozusagen wieder die Würde wiedererlange, ne? Also auf so einer Berufsebene, weil es sozusagen immer wieder gesagt wird, na, ihr seid aber irgendwie komisch. Ne? Es braucht sowas wie eine innere Haltung, die mich immer wieder selbst ermächtigt, da, ne, also zu wissen, nee, ich mache eine gute Arbeit, ich habe eine Grundhaltung, ich bin in einem feministischen Berufsverband, das heißt, ich habe auch mit all diesen ganzen Themen nichts zu tun, die diskutiert werden, aber ich glaube, in der kollektiven Verunsicherung, die wir jetzt gerade haben, werden Menschen wirklich mit tiefen inneren Themen konfrontiert und möchten auch einfach Sicherheiten haben. Na, und da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen mehr Schamabwehr. So.
Also, aber der Schamabwehr, wenn ich es richtig verstehe, braucht vorher erstmal Leugnung, extremes Maß an Leugnung. Der eigene Scham und dann kann ich es auf die anderen projizieren oder wie funktioniert das?
Ich glaube nicht, dass es so ein Muster gibt.
Nicht so einfach oder was?
Plus B ist C oder 1 und 1 ist 2. Mhm. Ich glaube, so ganz funktioniert das nicht, weil es, glaube ich, auch individuell total unterschiedlich ist, weil es einfach auch so was ganz Persönliches ist. Ja, weißt du, du bist an einer anderen Stelle in deinem Leben schamhaft berührt worden als ich. Na, du hast andere Privilegien als ich, weil du ein Mann bist, zum Beispiel. Wir haben andere Privilegien, weil wir hier in Europa leben. Mhm. Ja, wir können andere Auseinandersetzungen führen und ich glaube, es wäre fatal, auch hier nur eine einfache Lösung zu suchen, so, sondern eher vom Weg her, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, dann zu sagen, okay, wann bemerke ich in mir, dass Scham kommt? Wann bemerke ich in mir auch eine Form von Fremdscham? Wann merke ich, dass es mich überflutet? Welche Situationen habe ich in meinem Leben schon erlebt? Und vielleicht macht mich das menschlicher im Umgang mit anderen.
Also das heißt, das Prinzip, die Grundidee, dass in der Mandelkern und der orbitofrontale Kortex,
schau mir in die Augen.
Also das Ding, ne, was hier so über den Augen sitzt, dieser Mechanismus ist immer der gleiche, aber wie sich's denn auswirkt und wie Wirkmechanismen sind, ist sehr individuell.
Und es kommt einfach auf die Trigger an, ne? Also wenn wir denken, okay, es ist in der Amygdala verortet, ja, in dem Reptilienhirn.
Was ist denn nochmal dieses Reptilienhirn?
Das ist die älteste Hirnschicht, die sozusagen uns reflexartig reagieren lässt.
Aha.
Also das kriegen wir nicht mit dem Verstand gesteuert. Funktioniert nicht. Also, dass du, ob du kannst nicht wirklich steuern, ob du jetzt errötest oder nicht.
Ja, das stimmt.
Das
Spontanreaktion, du kannst sie nicht verbergen. Du kannst es nicht verbergen.
Nee, du kannst es nicht verbergen und das macht Scham ja so öffentlich.
Aha.
Weißt du? Du hast da wenig Regulationsmöglichkeiten. Die einzige Regulationsmöglichkeit ist, glaube ich, die du hast, ist in die Auseinandersetzung mit deiner eigenen Schamgeschichte zu gehen. Weil dann kannst du es einordnen und dann kannst du hoffen, dass eine andere Person da ist, die dir sagt, hey, ist gut. Ne? Es ist in Ordnung, es ist gerade keine Gefahr.
Deswegen siehst du manchmal so, das Gesicht möchte ich sehen auf die Reaktion. Also diese erste Reaktion, das ist noch die ehrlichste, weil die kommt ganz tief aus dem kleinen.
Ja. 2 Sekunden später ist es schön geredet.
Schön geredet oder drüber gelächelt und. Verstehe. Das ist das urige Reptilienhirn.
Ist schön, ne?
Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Das Reptilienhirn. Macht uns das zu Menschen oder zu Reptilien oder was ist denn das nun?
Nein, es aktiviert einfach archaische Überlebensmuster.
Ja.
Ganz banal, ne? Wieso gehst du in die Schockstarre, wieso kämpfst du oder wieso fliehst du? Das sind, und ich finde es einfach total hilfreich zu wissen, dass wenn wir in bestimmten Situationen so reflexartig reagieren, dann kann ich ja viel mehr Verständnis für mich entwickeln, weißt du?
Das heißt, das gar nicht immer gleich zu werten, sondern zu verstehen, warum es so ist, warum wir so reagieren. Das ist
dann so
das
Interessante. Einfach zärtlich dabei erwischen und sagen, ach hey, da ist es dir gerade wieder passiert. Ist doch gut.
Ja. Also. Was ich auch noch gelernt habe, ist interessant, dass dieses Schamgefühl so unangenehm ist, dass ich lieber als aggressiv, also Leuten im Knast lieber als aggressiv, als der Zampano dastehe, anstatt Schwäche zu zeigen und Scham zu zeigen. Ich bin also, spiele lieber eine Rolle des Aggressiven, des Bösen, der hart ist, als meine weiche Seite zu zeigen und oder mich zu schämen.
Ja, aber weißt du, vielleicht geht's auch gerade in diesen geschlossenen Systemen wie Militär und Knast geht's ums Überleben.
Mhm.
Also da würde ich schon auch nochmal differenzieren, ne? Also da haben wir eine knallharte Reduzierung auf Täter und Opfer.
Ja.
Also das können wir einfach froh sein, dass wir beide diese Erfahrungen nicht machen mussten, ne?
Aber auch außerhalb, also in dem System, ich gelte lieber als hart, als böse, als Attacker, obwohl, auch wenn ich dafür bestraft wäre oder Schuld auf mich lade, als meine Scham zu zeigen.
Ja, du hast Macht.
Hm.
In dem Moment hast du einfach Macht und andere haben auch ein Stück weit Angst vor dir, ne?
Wie gehst du damit um, wenn du das merkst, dass es bei anderen passiert und diese Fremdscham kommt und die Situation ist unangenehm, wie lässt sich das auflösen, der Situation entfliehen, drüber sprechen, weil das könnte ja dann noch zu mehr, noch mehr Beschämung führen?
Also es ist tatsächlich situationsabhängig. Also ich würde auch mir da kein einheitliches Rezept ausstellen können. So, ich kenne Gruppensituationen, die ich latent als bedrohlich erlebt habe und mich nicht haben reagieren lassen und wo ich erst im Nachhinein rekonstruieren konnte, ah, okay, das ist jetzt passiert. Na, ich kenne, also, ne, weil es passiert ja, auch wenn die Scham total privat ist, wird sie ja praktisch rekonstruiert im Rahmen von einer Gruppe. Also klar liegen wir manchmal zu Hause und schämen uns, weil wir vielleicht...
Komisch,
oder? Wenn man sich dran erinnert, oh Gott, was habe ich denn heute wieder für ein Bullshit erzählt? Aber
vor wem schämt man sich? Das ist doch komisch, dass man sich alleine schämen kann.
Das sind diese...
Meine
diese
muss doch
wunderbaren
weggehen.
Inneren Instanzen, ja. Aber ich denke schon, dass es vor allem in Gruppensituationen passiert und da reden wir dann auch wieder über Zivilcourage. Mhm. Ne? Und ich finde, man kann sich doch mit zunehmendem Alter und Auseinandersetzung mit der Thematik sich das auch wirklich vornehmen und zu sagen, wenn ich wahrnehme, dass jetzt hier ein schamhafter Moment entsteht für eine andere Person oder nicht, ne? Wir haben das im Rahmen von sexualisierter Gewalt oder sexuellen Übergriffen ja einfach auch viel trainiert, ne? Also da gibt es ja viele Erfahrungen dazu, dann einfach einzuschreiten und zu sagen, so, stopp, das darf jetzt hier nicht passieren, ne? So, das ist total wichtig, handlungsfähig zu sein. Aber handlungsfähig bin ich, glaube ich, nur dann, wenn ich mich mit meiner eigenen Schamgeschichte auseinandersetze.
Ja. Lass uns mal zum Abschluss noch über Scham und Sexualität und Erotik reden, was auch so ein Gefühl ist, weil da schäme ich mich eigentlich, das im Radio zu besprechen. Trotzdem halte ich es für sehr wichtig. Also der Akt der Erotik, der Sexualität, entscheide ich ja selbst, dass ich meine Schamgrenzen fallen lasse, selbstbestimmt. Alles andere wäre übergriffig. Ich entscheide meine Scham, also da geht es ja nicht nur um die zu bedecken, selbstverständlich. Mhm. Geht es nicht nur um die äußeren Geschlechtsteile, wie heißt das Zeug? Und also das jetzt so runterzunehmen, die Grenze fallen zu lassen, selbstbestimmt, und das ist ja so ein Spiel, da entsteht Erotik, Sex und so weiter. Und dann bestimme ich selbst, wann ich das wieder hochfahre und mich wieder bedecke. Das heißt, das ist dann der Akt, wo die Schamgrenzen fallen. Und wenn es selbstbestimmt ist, dann ist es, kann ich Schamgrenzen auch fallen lassen? Oder?
Die Frage ist natürlich, wie viel Selbstbestimmung ist dabei, würde ich jetzt mal provokativ fragen. Ne? Also als Frau sozialisiert in dieser Gesellschaft, würde ich sagen, sind kulturelle Normen ganz anders vermittelt, als du das vielleicht erlebst hast.
Ja. Ne?
Ich habe ganz andere Schamgrenzen als du und das gekoppelt an eine individuelle Geschichte von sich vielleicht oder auch nicht frei entwickelter Sexualität. Ne? Also im Grunde genommen reden wir über Aushandlungsprozesse.
Ja.
Ne? Also heute reden wir im Rahmen von selbstbestimmter Sexualität darüber, gibt dieses schöne kurze Video zum Thema gemeinsam Tee trinken. Das kann man ja sehr schön auf Aushandlungsprozesse aller Art anwenden. Also heute zum Beispiel im Thema Masken tragen, könnte man es auch anwenden. Ja. Also wir verabreden uns miteinander, Tee zu trinken und dann handeln wir aus, okay, du willst einen Tee, ich will einen Tee, was willst du für eine Sorte, wie lange ziehen und so weiter. Und dann kann es sein, dass die eine Person sagt, ach du, weißt du, ich habe jetzt doch keine Lust, Tee zu trinken, ich gehe jetzt mal nach Hause.
Ne? Also, kann man auch auf Kaffee trinken oder Wein oder
auf alles. Also wirklich so, ich denke, wir haben alle nicht gelernt, über gut zu reden, über Sexualität, über Erotik, über Schamgrenzen. Das ist was ich hoffe, was sich entwickeln wird in den nächsten Jahren, mehr entwickelt wird, mehr Aushandlungsprozesse. Und da denke ich eben zum Thema, also sich einfach klar zu machen, Scham ist sowohl individuell als auch kulturell vermittelt.
Also auch kulturell. Das heißt, Erotik, Sexualität ist ein Aushandlungsprozess. Klingt irgendwie ziemlich unerotisch, aber ist es letztlich trotzdem, weil
also
es immer auch um Macht.
Also alles handeln wir aus, weißt du, jeden Mistkram, ja.
Und an der Stelle
entsteht eine Sprachlosigkeit. Ja. So, und das ist.
Boah, es geht ja nicht nur ums Reden. Also Aushandlung kann ja auch, dass ich auf Verhalten reagiere, dass ich Signale lerne zu lesen. Und da geht es ja gerade bei jungen Menschen, bei jungen Männern, die dann überflutet sind.
Also ich denke, das banalste Beispiel ist das Thema Verhütung, weißt du? Also Verhütung ist in heterosexuellen Beziehungen eigentlich, müsste es ein ganz banaler Aushandlungsprozess sein. Ein Gleichberechtigter. Wäre schön. Aber das ist was ich in der Praxis, in Gesprächen.
Da ist der Frau zuständig.
Sind nach wie vor Frauen zuständig. Das ist nach wie vor auch ein schambehaftetes Thema, ganz interessant. Ja. Oder das Thema Menstruation alleine, gehört ja auch zur Sexualität. So in heterosexuellen Beziehungen, zumindest zwischen Frau und Mann. Also was gab es für einen Aufschrei letzte Woche, dass in Schottland auf einmal Menstruationshygiene kostenfrei und öffentlich zugänglich in allen Gebäuden ist? Hat auch was mit Schamkultur zu tun.
Und das darüber zu reden und lernen, darüber zu reden, könnte ein Anfang sein, diese Schamgrenzen überwinden. Also jetzt, wir reden im Radio über Menstruation, über Sexualität, über Grenzen, das ist auch nicht so.
Also ich komme ja aus einer Sendung, die ja, wie gesagt, Nackt im Aquarium heißt. Also bei uns gehört das sozusagen zum Standard dazu, Themen öffentlich zu verhandeln, die das Menschsein berühren. Ne? Und dazu gehört eben das. Und ich denke, da hat Frauenbewegung einfach einen ganz zentralen Anteil in den letzten Jahrzehnten gehabt. Wenn ich jetzt nochmal auf dieses Buch zurückkomme, die Scham ist vorbei, einfach zu benennen, hey, nee, es ist, ne, das Private ist politisch, das Politische ist privat. Also wir müssen einfach miteinander aushandeln. Wir müssen über Schamgrenzen reden und wir müssen darüber sprechen, wenn wir einander beschämt haben und auch dann, wir haben gar nicht über das Thema Schuld dann weiter geredet, ne? Aber es gibt aus der Traumaarbeit einen sehr schönen, Spruch ist es nicht, aber eine sehr schöne Redewendung zu sagen, also die Scham verbleibt so lange beim Opfer, bis der Täter die Verantwortung nicht übernimmt. Und das ist, glaube ich, sehr zentral.
Aha.
Also, das heißt, wenn wir über Scham sprechen, reden wir über Verantwortung. Und wenn ich meine eigene Schamgeschichte in meine Verantwortung nehme, dann kann sich, glaube ich, auch was verändern, weil dann bin ich handlungsfähiger.
Abschließend noch meine kurze Sache, wo du mir vielleicht einen Rat geben kannst. Ich habe ein Schamgefühl und bin mir nicht sicher, ob ich folgendes Interview mache. Ich habe Maroheft 1, habe ich eine Besprechung gemacht, und das Maroheft 2, das heißt, das Jungfernhäutchen gibt es nicht. So, da geht's also tatsächlich auch um die Themen Menstruation, Weiblichkeit und so weiter. Und ich finde es aber hochinteressant, würde gerne dazu ein Interview machen, aber ich bin noch so, ich traue mich nicht.
Ja, dann benenn's.
Ja.
Dann benenn's. Also ich meine, wenn wir sprechen über Aushandlungsprozesse, dann geht es darum, einfach zu benennen, okay, das sind es berührt meine Schamgrenzen. Das Thema,
Bin ich legitimiert, so ein Interview zu führen? So, dann frage ich mich dann.
Aber das ist doch auch eine Entscheidung der anderen Person, ob sie mit dir sozusagen Tee trinken will.
Aha, also ich werde das aushandeln oder was?
Handel's aus, und es kann ja auch sein, dass die andere Person sagt, nö, ich will nicht, ich möchte es lieber mit einer weiblich gelesenen Person verhandeln.
Ja, okay, und dann ist das so.
Also ist benennen, weißt du? Ja. Und damit rutscht es nicht in diese Schamfalte hinein.
Katrin, Nackt im Aquarium waren wir jetzt eine Stunde lang.
Ja, schön.
Na, schön.
Gut.
Ich habe gerade mal so ein Anfangsgefühl davon bekommen.
Ja, vielleicht machen wir das in einem Jahr und dann schauen wir mal, wie wir in unserer Forschungstätigkeit da weiter vorangeschritten sind und wie sich unsere Schamgrenzen vielleicht annähern.
Radio ist Forschung.
Ja.
Es war mir eine Freude, liebe Katrin.
Ja, ich danke.
Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Komm gut durch die Zeit.
Ja, du auch.
Und schöne Tage.
Danke.
Danke.